Manche Menschen sehen einen großen Widerspruch zwischen Wissenschaft und zwischen Glauben. Besonders Menschen, die begeistert sind von der Wissenschaft, zu denen ich übrigens auch gehöre. Ich bin begeistert von Wissenschaft. Ich habe, seitdem ich in der Schule bin, gerne Bücher gelesen über Biologie und Geschichte, über Physik und Chemie und bin begeistert, was man da alles erforschen und erkennen kann. Nun gibt es aber Menschen, die, bei denen diese Begeisterung dazu führt, dass sie sagen, der Glaube, das ist ja etwas vollkommen Unsicheres. Glauben heißt eben nicht Wissen. Glauben ist eine niedrigere Form des Wissens. Wissenschaftliches Wissen, das ist perfekt, das ist beweisbar, das ist nachvollziehbar. Darauf kann man wirklich aufbauen. Aber der Glaube, das sind doch nur Vermutungen. Das ist irgendetwas, was sich Menschen früherer Jahrhunderte ausgedacht haben. Und darauf will ich mein Leben nicht bauen. Also hier ein Gegensatz zwischen Glauben und Wissen. Wissen, das ist ganz weit oben und Glauben, das ist ganz weit unten. Und ich habe den Eindruck, dass dahinter eigentlich ein Missverständnis liegt. Und zwar auf der einen Seite, dass das wissenschaftliche Wissen doch nicht ganz so das bietet, was man sich eigentlich darunter verspricht. Und dass auf der anderen Seite der Glaube nicht ganz so dumm und einfältig und oberflächlich und willkürlich ist, wie das manchmal den Eindruck macht. Und wenn wir uns mit der Wissenschaft beschäftigen, dann könnten wir hier anfangen mit Personen, die ganz am Anfang des wissenschaftlichen Forschens gewesen sind, wie beispielsweise ein Immanuel Kant, der dann formuliert hat, dass er sagte, das Ding an sich, so sagte er das, das kann eigentlich der Naturwissenschaftler gar nicht erforschen. An einfachen Beispielen könnte man das so sagen, wenn Sie mein Hemd anschauen und ich frage Sie jetzt, welche Farbe hat dieses Hemd? Dann würden wahrscheinlich viele von Ihnen sagen, das ist doch ganz klar, dumme Frage, das ist blau. Immanuel Kant, vollkommen zu Recht, sagt darauf, wir können nie sagen, welche Farbe dieses Hemd hat, weil das, was wir sehen, das ist hier nicht das Hemd, sondern das ist das vom Hemd reflektierte Licht. Also wir sehen immer nur das Licht. Denn wären wir jetzt irgendwo in einem dunklen Keller und ich würde Sie fragen, welche Farbe hat mein Hemd denn jetzt? Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist schon blau, aber ich kann es halt nicht sehen. Nein, es ist so, dann hat das keine Farbe. Also das, was wir wahrnehmen, ist nie das Ding an sich, sondern immer bloß das, was von dem Ding reflektiert wird. Das Licht oder die elektromagnetische Strahlung oder sonst irgendetwas. Was hier schon die Möglichkeit der Wissenschaft in einer gewissen Weise einschränkt. Die Wissenschaft ist nicht perfekt, wenn schon unser Auge und unsere Wahrnehmungen nicht perfekt sind. Und das Ganze geht weiter. Leider bleiben wir dabei nicht stehen. Dann gibt es beispielsweise die Heisenbergsche Unschärferelation. Einer der bekanntesten deutschen Physiker des 20. Jahrhunderts, Heisenberg, hat darauf hingewiesen, dass wir nie gleichzeitig den Impuls und die Masse eines subatomaren Teilchens messen können. Weil immer, wenn wir diese Teilchen beobachten wollen, dann müssen wir sie mit irgendetwas bestrahlen. Beispielsweise mit einem Elektronenstrahl im Elektronenrastermikroskop. Und dann trifft dieses Elektron auf ein anderes Elektron, was wir beobachten wollen. Dadurch verändert sich aber gleichzeitig die Masse und der Impuls dieses Elektrons. Und in dem Moment, wo es reflektiert wird und aufgenommen wird und beobachtet wird, ist der Impuls und die Masse dieses Elektrons schon anders. Also das heißt, es hängt nicht an den Apparaten, es hängt nicht an dem wissenschaftlichen Fortschritt, sondern es ist prinzipiell nicht möglich, eine genaue Aussage über diese subatomaren Teilchen zu haben. Und da merken wir, wissenschaftliches Wissen in dieser Weise ist nicht hundertprozentig sicher möglich. Oder Sir Arthur Eddington, ein bekannter englischer Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, hat darauf hingewiesen, dass jede Naturwissenschaft eine Beschränkung hat, und zwar eine Beschränkung durch die Methode. Die Methode der Naturwissenschaft beschränkt das Ergebnis. Er weist beispielsweise darauf hin, dass wenn ein Ichthyologe, also ein Wissenschaftler, der sich mit Fischen beschäftigt, herausbekommen will, wie groß sind die Fische im Meer, dann durchkämmt er das Meer mit einem Netz und stellt am Ende fest, alle Fische des Meeres sind größer als 5 Zentimeter. Und Ihnen ist wahrscheinlich vollkommen klar, das Ergebnis ist dadurch verursacht, dass er ein Netzpool genommen hat, was eben gerade die Maschenbreite 5 Zentimeter genommen hat. Dann sagen Sie zu Recht, dann nimmt er halt eine kleinere. Gut, dann nimmt er eine von 2 Zentimetern. Und das Ergebnis wird sein, alle Fische im Meer sind größer als 2 Zentimeter. Und dann sagen Sie, ja, dann machen wir das halt so, dann nehmen wir eines mit gar keiner Maschenbreite, also eine große Betonplatte, die wir durchs Meer ziehen. Und dann wird er am Ende herausbekommen, es gibt gar keine Fische im Meer, weil der Betonplatte eben nichts hängen geblieben ist. Und da merken wir, jede Methode, die wir anwenden, beeinflusst immer auch schon gleich das Ergebnis. Das heißt, Naturwissenschaft ist nie vollkommen neutral, sondern allein durch die Auswahl der Instrumente, der Methoden, die ich benutze, wird bestimmt, was am Ende dabei herauskommt. Also auch hier gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Die im 20. Jahrhundert bekannt gewordene Chaostheorie weist ebenfalls darauf hin, dass Wissenschaft immer eine gewisse Beschränkung unterliegt. In der Chaostheorie hat man festgestellt, beispielsweise der Nobelpreisträger Ilya Prigozhin, dass bei den sogenannten dissipativen Strukturen keine feste Berechenbarkeit möglich ist. Die Chaostheorie hat unter anderem auch darauf hingewiesen, dass sogenannte Fraktale oder beispielsweise auch Schneeflocken eben zufällig entstehen, also nicht vorherberechenbar sind, man nicht genau sagen kann, wie sie sich entwickeln und dass das wahrscheinlich in der Natur sogar für die Mehrzahl der Phänomene genauso verläuft und dass nur eine kleinere Zahl von Phänomenen nach unserer Vorstellung genauer Berechenbarkeit so verläuft. Übrigens weist auch die moderne Theorie der sogenannten Quanten darauf hin, denn das Verhalten eines Quant kann man nur mit Wahrscheinlichkeit messen. Nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit, sondern nur zu sagen, in solch einer großen Wahrscheinlichkeit passiert jetzt das oder eben passiert das. Thomas Kuhn mit seinem Buch Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen hat darauf hingewiesen, dass wissenschaftlicher Fortschritt darüber hinaus auch nicht kontinuierlich verläuft, sondern meistens an den Bruchkanten von Generationswechsel. Er weist an einigen Beispielen nach, dass durchgreifende Erkenntnisse, Veränderungen innerhalb der Naturwissenschaft immer nur dann stattgefunden haben, wenn eine Generation von Professoren ausgestorben ist. Warum? Uns ist es verständlich. Ein Professor ist eben nicht eine neutrale Maschine. Ein Professor hat seine Promotion und seine Habilitation, seine ganze wissenschaftliche Karriere hängt an bestimmten Erkenntnissen. Und wenn die in Frage gestellt werden, dann ist er erst einmal geneigt, dagegen zu kämpfen, sich dagegen zu stellen, seine alte Position weiter zu verteidigen. Und nur die jungen Professoren, seine Schüler, die sind dann bereit, diese Denkbarrieren auch zu überschreiten, weil sie ja selbst Karriere machen wollen. Und das kann man am besten, wenn man etwas ganz Neues vorbringt und sich gegen seine eigenen Lehrer wendet. Und da zeigt er, dass das nicht nur zufällig und selten passiert, sondern dass allgemein Wissenschaft so läuft, dass der Wissenschaftler als Mensch auch an Ideen festhält, obwohl er vielleicht aufgrund der Sachlage die schon in Frage stellen müsste. Der bekannteste Erkenntnistheoretiker der Gegenwart, ebenfalls ein Nobelpreisträger, Sir Karl Popper, hat in seinem Entwurf des kritischen Rationalismus genau auf diesen Punkt hingewiesen und eigentlich auch noch auf mehr. Er hat dann nämlich formuliert, dass keine Wissenschaft, weder Geisteswissenschaft noch Naturwissenschaft, letztendlich etwas verifizieren kann, also die Wahrheit von etwas nachweisen kann, sondern dass man immer nur etwas falsifizieren kann, also die Unwahrheit von etwas nachweisen kann. Er geht davon aus, dass die optimale Wissenschaft nur so funktionieren kann, dass man eine These aufstellt und versucht, diese These zu widerlegen. Und solange man sie nicht widerlegen kann, geht man davon aus, sie ist wahr. Da merken wir, das ist ein vollkommen anderer Anspruch als die Idee einer vollkommen sicheren Naturwissenschaft, die alles beweisen kann, wo es nichts gibt, was wirklich dagegen steht, was jeder nachvollziehen kann, sondern hier ist es eher das Skeptische, man kann etwas behaupten, aber so lange, bis man es widerlegt hat. In der Praxis funktioniert Naturwissenschaft häufig nicht so, weil das auch viel zu aufwendig wäre. Und wenn man etwas entdeckt hat, ist man doch viel mehr geneigt, das zu beweisen oder zumindest beweisen zu wollen und nicht zu widerlegen. Die Krone setzt dem Ganzen der Kurt Gödel auf. Kurt Gödel, ebenfalls Nobelpreisträger in seinem Bereich der Mathematik, zeigt in seinem Gödelschen Unvollständigkeitstheorem, dass es kein System gibt in der Wissenschaft, er wendet es an auf die Mathematik, die reinste Form der Wissenschaft, wo, wenn man die Denkvoraussetzungen akzeptiert, also die Paradigmen und Axiome, dass man dann einen wissenschaftlichen Nachweis der Widerspruchsfreiheit antreten kann. Und wenn das für die Mathematik nicht gilt, gilt das für keinen Bereich der Wissenschaft. Also er beweist als Nobelpreisträger, dass keine Wissenschaft in ihrem eigenen System, was sie entworfen hat, einen Widerspruchsfreiheitsbeweis antreten kann. Und wenn das nicht gilt, dann müssten wir sagen, kann auch keine Naturwissenschaft wirklich hundertprozentig sichere, unbezweifelbare Aussagen machen, die von außen unbedingt nachvollzogen werden müssen. Und wir könnten das Ganze noch ausweiten. Es gibt noch verschiedenste andere Erkenntnisse, vielleicht etwas ganz Praktisches. Ich könnte Sie jetzt fragen, wissen Sie, wie lang die Küste Deutschlands ist? Jetzt sagen Sie sich vielleicht, das ist ja eine ganz billige Sache, ich schlage meinen Atlas auf, ich messe dort nach und dann komme ich zu einem Ergebnis. Aber Sie werden feststellen, dass dieses Ergebnis natürlich abhängig ist von dem Maßstab Ihrer Karte. Nehmen Sie eine Karte mit noch etwas größerem Maßstab, plötzlich ist die Küste doppelt so lang. Wenn Sie dann an die Küste selbst gehen und Sie ablaufen mit dem Metermaß nachmessen, ist die noch viel länger. Wenn Sie dann sehen, dass es ja in den Felsen und Kanten und Ritzen auch noch Wasser gibt, was reingeht, dann müssten Sie das reinmessen und wieder rausmessen und noch ist die Küste länger. Und dann sehen Sie, dass zwischen den einzelnen Sandkörnern geht das Wasser auch noch rein und geht raus. Und wenn Sie schließlich ganz ans Ende dieser Berechnungen kommen, dann müssten Sie sagen, die Küste Deutschlands tendiert gegen unendlich. Nur, welcher Wissenschaftler will das schon wissen oder welcher Politiker, der dann den Auftrag gibt? Stellen Sie sich vor, Sie sind in Niedersachsen Deichbauminister, wenn es das denn gäbe. Und dann wollen Sie einen Deich bauen und beauftragen einen Wissenschaftler, die Länge der Küste Deutschlands zu messen. Und der sagt Ihnen am Ende, die Küste Deutschlands tendiert gegen unendlich. Ja, dann könnten Sie sich bedanken, können sagen, dann wird in keinem Fall ein Deich gebaut, weil unendlich lange Deiche kosten unendlich viel Geld, das können wir nicht gebrauchen, also lassen wir das. Und hier merken Sie, dass auch diese Art von Wissenschaft immer nur einen gewissen Grad von Genauigkeit hat. Hundertprozentige Genauigkeit hingegen nicht möglich ist. Und diese Beispiele mögen vielleicht genügen, um zu zeigen, Wissenschaft ist toll, aber Wissenschaft kann immer nur bis zu einem bestimmten Grad von Wahrscheinlichkeit wirkliche Aussagen machen, die wir verarbeiten können, mit denen wir leben können. Hundertprozentige Genauigkeit gibt es in keinem Bereich der Wissenschaft, in den Geisteswissenschaften schon gar nicht, denn wenn Sie sich um die Interpretation der Gedichte Goethes kümmern, da gibt es ja keine hundertprozentige Sicherheit. Der eine sieht es so, der andere sieht es so, da erwartet ja keiner, dass das Wissenschaft in diesem reinen Sinne ist. Das gilt für die Naturwissenschaften und von denen habe ich gerade gezeigt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, und zwar prinzipielle wissenschaftliche Erkenntnisse, die Grenze wissenschaftlichen Wissens durchaus deutlich machen. Und wenn wir jetzt vielleicht gesehen haben, dass das wissenschaftliche Wissen wunderbar ist, toll ist, aber eben nicht ganz so sicher ist, wie manche vielleicht den Eindruck haben, dann müssen wir auf der anderen Seite sehen, dass der Glaube nicht ganz so dumm ist, wie manche das meinen. Denn Glaubensaussagen meinen ja nicht nur reine Vermutungen. Nicht umsonst müssten wir ja feststellen, dass Theologie auch an Universitäten studiert wird, also zumindest von Seiten des Staates auch als Wissenschaft begriffen wird. Und innerhalb der Theologie hat man den ganzen Bereich der systematischen Theologie, die sich genau damit beschäftigen, dass die einzelnen theologischen Aussagen systematisch miteinander übereinstimmen. Dass viele der Aussagen der Naturwissenschaft, der Theologie ja auch mit der Erfahrung des Menschen übereinstimmen. Also nicht nur etwas sind, was vollkommen losgelöst davon ist. Auch das deutet darauf hin, dass es hier eine mehr gibt als nur die Behauptung, die dahinter steht. Dass da eine gewisse Logik dahinter steht. Und in ganz vielen Bereichen gibt es ja den Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glauben gar nicht. Denn wir könnten fragen, was sagt die Geologie gegen den christlichen Glauben? Oder was sagt die Physik gegen den christlichen Glauben? Wo gibt es denn da Widersprüche? Und an sich gibt es die ja gar nicht, wo wir merken, die Wissenschaft steht nicht generell gegen den Glauben. Man kann die Wissenschaft schätzen und akzeptieren. Und man kann gleichzeitig den Glauben akzeptieren. Denn Glauben und Wissenschaft sind nicht in, hier ist die Wissenschaft, da ist der Glaube, sondern eigentlich sind sie auf Augenhöhe, aber sie beschäftigen sich mit unterschiedlichen Dingen. Die Physik beschäftigt sich mit Phänomenen, die die Physik untersuchen kann, mit Materie. Glaube beschäftigt sich nicht mit der Materie der Physik, sondern Glaube beschäftigt sich mit Gott, mit dem, wie der Mensch Kontakt zu Gott aufnehmen kann. Und das verläuft durchaus auch nach Regeln, die nachvollziehbar sind, die logisch sind, die stimmig sind, die widerspruchsfrei sind.